Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um Resilienz im Team und wir sind wieder dabei, Lea Wedewart und Daniela Kock. Heute zu Gast haben wir Martina Korn. Hallo Martina, wie schön, dass du mit dabei bist heute.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, du bist Trainerin und Coach für Konflikte, ne? Also es geht bei dir alles um Konflikte und natürlich auch um Resilienz in pädagogischen Einrichtungen. Und du wirst gebucht von pädagogischen Einrichtungen, aber auch Unternehmen und bist Ausbilderin für KonflikttrainerInnen. Ja, dein Schwerpunkt ist die Intensivpädagogik. Also du warst viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und hast ja in Wohngruppen gearbeitet, aber auch konzeptionell begleitet, aufgebaut und später hast du dann auch ja geleitet und warst in der ambulanten Jugendhilfe tätig und bist jetzt als Fortbildnerin für genau diese Themen, Konflikte, Resilienz, Stressmanagement unterwegs und ja, ich würde sagen, unsere Expertin heute für dieses Thema. Ja, Martina. Kannst du uns mal erzählen, was ist denn jetzt eigentlich Resilienz überhaupt?
Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Ich glaube, das Wort Resilienz haben mittlerweile so viele gehört. Manchmal komme ich in Seminare und Leute sagen schon so, ah, ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil das so über die Corona-Jahre jeder in den Mund genommen hat. Gleichzeitig finde ich das noch so wichtig. Möchte ich nochmal so als Vorlage sagen für alle, die sich jetzt so denken, oh, schon wieder das Thema Resilienz.
Aber also bei Resilienz. Ich habe das Gefühl, dass viele denken zu wissen, was es ist, aber nicht so ganz genau das beschreiben können. Oder also wir machen auch gerne so dieses Bild von, viele denken, das ist so ein Schirm, der alles abhält oder so, der so alles weghält, dass nichts an mich rankommt oder sowas, ne? So abschirmen und das ist es ja eigentlich nicht. Ja, deswegen, also bitte gerne nochmal erzählen, was das ist.
Ja, das und das zweite Bild, das ganz häufig so kommt, ist so, mir geht's ja gut, ich habe gerade keine Krise und Resilienz wird aber ja erst so richtig sichtbar in einer Krise, also bin ich resilient, das heißt, bin ich widerstandsfähig gegen die Einflüsse, die von außen kommen. Oder aber, wie gehe ich eben mit diesen Krisen, die von außen kommt, um? Und das kann ich ja besonders gut dann aufbauen, diese Resilienz, weil das ist ja das Tolle an der Resilienz. Ich kann Resilienz aufbauen, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann meine Stressfähigkeit erweitern. Also das habe ich selber bei mir gelernt und so. Und das kann ich ja besonders gut in den Momenten, in denen ich gerade keine Krise habe. Deshalb, wenn jetzt alle sagen, so, ich habe gerade keine Krise, dann ist es genau der Moment, da mal hinzugucken, wie bin ich durch Belastungen gegangen, durch Situationen, die schwierig waren, was hat mir da geholfen, wie kann ich das beim nächsten Mal tatsächlich eben auch nutzen. Denn genau darum geht es ja in Resilienz erst einmal so, also wir sprechen ja gerade so von der individuellen Resilienz. Wie schaffe ich es mit Belastungen, die von außen kommen, umzugehen und widerstandsfähig zu bleiben? Und ein weiterer so Mythos ist ja, wenn mich nichts antickert, bin ich Resilienz. Also so, ich darf gar nicht zeigen oder ich gehe gut durch eine Krise. Aber mich können ja mal Sachen umwerfen. Also weiß ich nicht. Der Tod eines Elternteils oder aber auch der Verlust des Arbeitsplatzes, das macht mich ja erstmal fertig. Und da habe ich ja Gefühle dazu und die dürfen ja auch sein. Die Frage ist dann ja, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um und wie schaffe ich das mit der Situation umzugehen? Also bleibe ich in diesem Tal, das es gibt oder aber schaffe ich das, also schaffe ich es zu gucken, was tut mir gut, was brauche ich, die Dinge zu akzeptieren, also all diese Säulen, die dazugehören. Das war jetzt keine lexikonreife Definition, aber mal so anhand dieser Mythen um Resilienz dahin geguckt, genau.
Ja, Daniela, auch wenn du nicht die Gästin eigentlich bist, ich würde dich trotzdem auch noch mal gerne fragen, was verstehst du denn unter Resilienz?
Genau, also die ich sag mal, die Definition ist ja immer die psychische Widerstandskraft gegen eben Herausforderungen und da ja auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also auch biologisch, ne, wenn es jetzt furchtbar heiß wird oder sowas, auch da brauchen wir eine körperliche Resilienz, um damit klarzukommen. Ganz häufig sind ja aber die psychischen Herausforderungen und auch die psychosozialen, also das, was ich so im Umfeld habe, damit gemeint. Und ich sehe es da genau wie Martina. Also Resilienz kann trainiert werden. Und es ist eben total sinnvoll, sich gerade in den Phasen, wo ich das Gefühl habe, oh Mensch, jetzt läuft eigentlich alles ganz gut, damit zu beschäftigen, was kann ich denn tun, wenn die Phasen kommen, wo es wieder nicht gut läuft. Und die kommen ja mal größer, mal kleiner, aber das haben wir ja alle. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass ich auch gerne mitgebe, dass Resilienz auch durchaus situationsspezifisch sein kann. Also das kann sein, dass ich vielleicht im beruflichen Kontext relativ resilient bin und da nicht so schnell mich stressen lasse und relativ gut mit Situationen klarkomme und da auch schon gute Strategien habe. Und zum Beispiel im privaten Kontext mit meiner Ursprungsfamilie sofort von 0 auf 100 gehe in bestimmten Sachen. Also dass man da eben auch ganz gezielt gucken kann, was habe ich vielleicht für Strategien in dem einen Bereich, wo es schon gut funktioniert, die ich mitnehmen kann in den anderen Bereich. Ja, das wäre so noch meine Ergänzung dazu, weil ansonsten, wie gesagt, stimme ich damit Martina total überein.
Darf ich noch kurz einen Beweis liefern, dass man Resilienz trainieren kann? Ich habe tatsächlich meine Resilienztrainerausbildung, also wirklich die Trainerausbildung, ne, so vorher schwabberte das immer so mit und dann habe ich die Trainerausbildung im Januar 2020 gemacht und war dann Ende Januar 2020 fertig und dann ab März kamen dann so zwei Krisen auf mich zu. Das heißt, auf der einen Seite die Corona-Krise, wo ich als Selbstständige dann eben erstmal keine Jobs hatte und wir ja erstmal nicht arbeiten, uns neu aufstellen mussten und das, was da alles war. Und die zweite war eben, deshalb bin ich wahrscheinlich auch gerade auf das Thema Tod eines Elternteils gekommen, dass meine Mutter zeitgleich verstorben ist. Also es waren so zwei Dinge und da hat mir total all das, was ich gerade in der Resilienzausbildung gelernt hatte, was Akzeptanz angeht, der Situation, die eben nicht besonders schön ist, das aber auch so ein Umgang mit Stress und ich habe total viel geschlafen, so ja, und habe mir das eben auch gegönnt, dass ich viel schlafe und Schlaf und Ruhe brauche, Grenzen setzen. Ich hatte überhaupt keine Lust mit jemandem. Das habe ich alles nochmal ganz klar vorher gelernt und reflektiert gehabt, was brauche ich nicht und konnte das tatsächlich dann da anwenden und hat mich sehr, sehr, sehr gut getragen durch.
Ja, das glaube ich. Ja, du hast schon angefangen, so Aspekte von Resilienz zu benennen. Also Akzeptanz der Situation, auch so das Thema Optimismus oder auch Ruhe gönnen oder Grenzen kommunizieren. Was gibt's denn da so noch für Aspekte, was das Resilienz beschreibt oder das dich auch resilient gemacht hat?
Also ich bin nach dem Lovans-Konzept, das ist mal so als Reminder oder so als Satz ausgebildet, aber es gibt unterschiedliche Konzepte. Deshalb, wenn ich das jetzt sage, kann Daniela ja gerade mal auch dann sagen, was sie an anderen Säulen kennt, weil da gibt es einfach verschiedene Konzepte. Und also das ist einmal so diese Lösungsorientierung, Optimismus, Verantwortung, Akzeptanz, Netzwerk, Ziel und Zukunft. So, das ist mit Lovans gemeint. Jetzt was vergessen, Opferrolle verlassen, habe ich vergessen. Und mir selber hat total dieses Thema Akzeptanz geholfen und das bekomme ich auch immer wieder in Seminaren mit, dass verschiedene Aspekte, also einmal das, was ich gerade beschrieben habe, so ich kann Situationen, die einfach schmerzhaft sind, die unschöne Gefühle mit sich bringen, erstmal akzeptieren und schaffe es dann, einen Blick zu bekommen, so, was kann ich denn für mich tun? Also wie komme ich da raus? Also ich mache es mal an einem Beispiel. Ich habe ja eben gesagt, ich hatte keine Jobs mehr und wusste überhaupt nicht, damit umzugehen. Und das ging natürlich ja nicht nur mir, sondern allen so Kollegen. Und es gab tatsächlich einige, die haben gesagt, so, ich lasse mich jetzt wieder anstellen. Also die sind ganz schnell, also es war deren Lösung, die ist ja auch nicht falsch, aber die wollten eigentlich selbstständig bleiben und haben dann gesagt, nee, ich weiß gerade nicht wie, ich lasse mich anstellen und sind dann relativ schnell von einer Stelle zur anderen. Das hat ja seinen Grund auch, warum man sich irgendwann selbstständig macht. Und ich habe halt irgendwie überlegt, okay, was kann ich denn tun, um selbstständig zu bleiben und was brauche ich dafür? Das war so meine Lösung. Okay, wir müssen jetzt online gucken. Und habe dann ein Tool ist für mich immer Fort- und Weiterbildung, das hilft mir halt immer, es muss nicht jedem helfen, sich dann an andere Leute gewandt, die auch so waren und so weiter und so fort. Also das heißt, Netzwerk wieder geschaffen, auch ein neues Netzwerk geschaffen, das ist auch so ein Resilienzfaktor mit Menschen, die einfach gleiche Ziele haben, habe meine Ziele nochmal überfragt und so, dass ich dann einfach so ganz, also, da rangehen konnte. Also da waren wirklich alle Säulen in dieser Zeit mit drin. Auch die Optimismus, weil das ist ja auch noch so ein, weiß nicht, wie ihr das erlebt oder Daniela, du und dein, so, es geht ja nicht darum, dass alles rosa-rot ist und toll ist, sondern es geht ja darum, Dankbarkeit zu gehen. Weiteres Beispiel vielleicht, ich hatte das Jahr vorher mal Dankbarkeitstagebuch geschrieben und wusste, wie ich mich auf kleine Dinge im Alltag konzentrieren kann, weil es fällt halt so schwer, wenn man das nicht mal geübt hat, so diese kleinen Dinge zu sehen. Und in der Zeit habe ich wieder angefangen, so Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, weil es einfach alles irgendwie gefühlt blöd war. Und mich an abends hingesetzt und da ich das schon trainiert hatte, mich auf die kleinen Aspekte in guten Zeiten darauf trainiert hatte, auf kleine Aspekte zu gucken, konnte ich das viel besser.
Ja. Ja, und das Gehirn lernt das ja dann auch, ne? Also so ein bisschen mehr diesen Fokus einzunehmen, anstatt den defizitären Blick oder sowas, ne? Ja. Und wenn wir jetzt auf Teamresilienz schauen, was ist damit gemeint? Ist das das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied zu dieser individuellen Resilienz?
Teamresilienz ist so ein Mix aus individueller Resilienz und Teamresilienz. Das heißt, also mein Beispiel ist immer, wenn ich jetzt in einem Team 10 lösungsorientierte Menschen hätte, bedeutet das noch lange nicht, dass ein Team Resilienz ist, weil nämlich 10 lösungsorientierte Menschen alle eine Lösung wollen, heißt aber ja nicht zwangsläufig, dass sie die gleiche Lösung wollen und dementsprechend können natürlich Konflikte aufkommen. Wir brauchen auch miteinander Akzeptanz. Wir haben vielleicht unterschiedliche Ziele. Also alles Dinge, die Teamresilienz ausmachen. Und dementsprechend macht es in einem Team natürlich Sinn, die individuelle Resilienz zu kennen, zu haben, zu erleben, Selbstwirksamkeit zu haben. Aber im Team eben auch gemeinsam zu gucken, dass wir resilient sind. Und deshalb ist das so ein Mix aus beiden Faktoren. Genau.
So, ja. Aber man kann da so die gleichen Säulen anwenden. Es geht auch um Akzeptanz, um Lösungsorientierung und das Ganze.
Ja, ich war jetzt gerade überlegen, ob ich die Säulen nenne, das habe ich ganz gesagt. Also ich arbeite da, um so Transparenz mit den Säulen nach Hettenkofer. Auch hier gibt es, spannend, Daniela, welche du kennst, gibt es unterschiedliche Konzepte und leicht unterschiedliche Säulen, die manchmal unterschiedlich benannt werden. Das finde ich einfach immer nur wichtig, dass wenn man irgendwo was liest und dann denkt so, das habe ich aber anders gehört und gelesen. Es gibt da einfach unterschiedliche Ansätze. Genau, Akzeptanz. Also wir entwickeln Akzeptanz im Team. Vertrauen gehört ja dazu. So, ich habe gesehen, ihr hattet auch einen Podcast zu den 5 Dysfunktionen eines Teams, wo ja auch Vertrauen ein ganz wichtiger Punkt ist. Kommunikation und Transparenz, dann das Zukunftsbild und das Ziel, das erlebe ich gerade in pädagogischen Einrichtungen, dass das oft fehlt, weil es irgendwie so klar ist, warum man tut, was man tut, aber irgendwie das gemeinsame Ziel nie definiert worden ist. Dann aber auch Selbstwirksamkeit, Sinn leben und Lernen und Entwicklung und Kompetenz. Das sind die 8 Säulen. Weiß nicht, Daniela, kennst du die gleichen, arbeitest du in einem ganz anderen Konzept? Ist da eine, die fehlt, anders benannt wird?
Genau, also ich arbeite tatsächlich auch nach dem Luhans-Konzept, habe das auch eine Zeit lang ausgebildet. Genau, und habe das aber für mich auch so ein bisschen ergänzt, ne, weil was du sagst, es gibt ja auch noch das Netz der Resilienz und ne, was es da alles so gibt und habe das für mich so ein bisschen tatsächlich auch noch ergänzt, um also für die individuelle Resilienz erstmal um die Selbstregulation, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Und eben auch nochmal explizit Selbstwirksamkeit, auch weil das immer überall so ein bisschen mit drinne ist. Aber um da eben auch nochmal zu schauen. Und ich finde, das kann man ja auch gut über auf die Teamresilienz übertragen. Wobei, was du schon gesagt hast, Kommunikation, finde ich, ist da ja eben auch noch sehr wichtig. Beziehungsaufbau oder Beziehungspflege, um da eben auch im Team resilient zu sein. Und ja, Selbstwirksamkeit, das ist für mich partizipatives Arbeiten in Teams, was ja auch mal besser und mal schlechter klappt.
Und dann stelle ich mir das jetzt vor, also wenn du jetzt in ein Team gehst und sagst, du
möchtest... Ich muss mal eben meinen Strom anschalten. Eine Sekunde.
Ja, mach mal.
Ja, ist schon geschehen.
Okay. Wenn du jetzt in Teams gehst und die dich holen, um Teamresilienz zu entwickeln, wie gehst du dann vor? Weil das sind ja schon auch große Themen, ne? Also wo fängst du da an oder wie gehst du da vor, wenn du mit Teams daran arbeitest?
Naja, die Wunschvorstellung einer Teamtrainerin oder eines Teamcoaches ist natürlich, dass man ewig viel Zeit hat um alle Themen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, bräuchte es eigentlich regelmäßige Treffen und viel mehr Zeit, als realistischerweise da ist. Deshalb ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was ich mache manchmal, also dass ich mich dann wirklich auf das fokussiere, was gerade für das Team wichtig ist, und dem, was es manchmal auch braucht oder was ich dann der Führungskraft weitergebe, weil ganz viel an dem Thema Teamresilienz hängt ja auch an der Führungskraft. Also die spielt ja auch eine zentrale Rolle, wie sie das Thema sieht. Und daher kommt das so ein bisschen auch auf den, wie viel Zeit haben wir. Manchmal kommen die Leute, auch wenn es brennt, und entwickeln nicht die Teamresilienz vorher, wie wir ja gerade schon gesagt haben. Auch Teamresilienz macht natürlich Sinn, vorher zu entwickeln, bevor eine Krise kommt, oder nach einer Krise nochmal hinschauen, was haben wir denn gut geschafft. Weil während einer Krise kann ich nicht Teamresilienz entwickeln, sondern dann muss ich die Krise händeln und nicht irgendwie Tools an die Hand bekommen, vielleicht einen Konflikt moderieren und so. Also vielleicht auch das nochmal, wann geht es? Das heißt präventiv oder im Nachhinein schauen, was ist sinnvoll. Ich habe einen Test weiterentwickelt, den ich mit dem Teams ganz gerne bearbeite, wo einfach so die Säulen abgefragt werden. Und da hat es sich ganz gut dargestellt, dass, also kann man ja unterschiedlich mit umgehen. Manche Teams sind total offen und sagen, wollen wir dann einfach mal hier gemeinsam auswerten. Andere sagen eher anonym. Wobei, wenn es anonym ist, ist meistens ja auch schon ein Zeichen dafür, dass wir erstmal so an dem Vertrauen, Dinge da, Transparenz arbeiten dürfen und da nochmal hinschauen dürfen. Und interessanterweise ergeben sich in den meisten Fällen die gleichen Säulen, an denen gearbeitet werden darf. Und eine Säule, wäre auch nochmal spannend, ob du das auch so erlebst, Daniela und Lea, du auch im Alltag so ist, tatsächlich im pädagogischen Kontext, habe ich eben schon gesagt, das Thema Ziel, dass man einfach mal gemeinsam hinguckt und worauf wollen wir eigentlich arbeiten? Und natürlich wollen alle, dass die Kinder bestmöglich gestärkt werden. Aber manchmal muss das auch nur ausgesprochen werden. Was bedeutet denn bestmöglich stärken? Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel, wir müssen nochmal am Bild vom Kind arbeiten oder solche Geschichten. Also das sind dann ja so die Unterthemen, die da rauskommen und die dann auch nicht mehr in die Teamentwicklung passen, sondern wo man dann so weiterführende Schritte schauen muss. Und das Thema Transparenz und Kommunikation, wo ich einen großen Unterschied erlebe zwischen dem sozialen, pädagogischen Bereich und zum Beispiel Unternehmen, ist das Thema Sinn. Also gefühlt, also machen halt alle, kann ich auch von mir sagen, dieser Job, ich habe nie einen Tag gezweifelt an dem Sinn, was ich tue. Natürlich hat man mal Tage, an denen man denkt, so, oh, aber im Großen und Ganzen ist immer ein Sinn in dem da und auch im Miteinander, und natürlich lässt sich über Werte sprechen und so weiter und so fort. Und ist das die Basis der Arbeit? Aber ich erlebe, also das wäre total toll, wenn man dafür viel Zeit hätte, das erstmal zu implementieren. Und da würde ich aber den realistischen Zeitfaktor mir manchmal anschauen. Genau. Also das sind so drei Säulen. Und dann gibt es natürlich immer noch, also ich erlebe das zum Beispiel, wenn die Führungskraft die Säule Akzeptanz hat. Also das wirklich schafft, lösungsorientiert und mit Akzeptanz auf Situationen zu kommen, überträgt sie das auch gut auf das Team. Also das erlebe ich immer wieder. Also in kleinen Dingen, in Teammeetings, in Situationen, stellt entsprechende Fragen und so weiter und so fort. Das sind ja einfach nochmal wichtige Dinge oder eben auch Selbstwirksamkeit. Da werden ja in Mitarbeitergesprächen, ob es jetzt die Großen oder die Kleinen sind, ganz andere Fragen gestellt. Miteinander Ziele gestärkt, so dass das natürlich ein Teil der Teamentwicklung ist, aber ich ja das immer wieder erlebe, dass das man das im Nachhinein, also ich mache im Rahmen von Teamentwicklung immer dann noch mit der Führungskraft ein Gespräch, wie geht's denn jetzt weiter, was sind die nächsten Schritte, wie kannst du das Team unterstützen, was wäre noch deine Rolle, dass ganz oft nochmal Führungskräfte-Themen sind, die man, wie gesagt, natürlich im Team machen kann, aber realistischerweise.
Mhm. Ja. Also die Führung spielt eine ganz wichtige Rolle. Kannst du da noch ein paar weitere Beispiele nennen, was du dann mit der Führungskraft, also mit der Leitung, so besprichst? Also was können da noch so, also du hast ja schon ein paar genannt, aber was können noch so Hebel sein, die sie da aktivieren kann, um die Teamresilienz zu stärken?
Ich glaube, ein Thema, das alle kennen, ist so dieses Hintenrum-Gerede, ja. Also das ist ganz heul, ihr lächelt, ihr kennt's auch, dass ihr das hört. Genau, dass man sagt, es werden nicht offen Dinge angesprochen, es ist nicht Jammerkultur. Oder letztens hat jemand zu mir gesagt, naja, alle sagen irgendwie so, das, was wir jetzt haben, das reicht. Und dann wird aber, wenn es dann nicht gut ist, dann doch werden zu anderen gegangen. Oder letztens habe ich bei einem individuellen Teamresilienz, individuellen Resilienztest, da kommt ja auch so dieses Thema Lästern vor. Wieso Lästern macht doch Spaß und solche Geschichten. Also, Kurzform, wie wird miteinander gesprochen? Und ich finde, das ist eine, also das erlebe ich immer wieder, dass das so eine Führungsaufgabe ist, manchmal Grenzen zu setzen, Tools in das Team zu geben, Vorbild zu sein. Das, was man mit einer Teamentwicklung gar nicht nur erreichen kann. Präsent zu sein. Auch das nochmal, überhaupt anwesend zu sein, auch das kommt immer wieder als Wunsch. Du bist da und machst deine ganzen Orga-Aufgaben. Wir wissen gar nicht, können wir uns an dich wenden, können wir uns nicht an dich wenden, dann wissen sie wieder nicht, wie sollen sie sich hintenrum an die wenden. Wie gehe ich Konflikte an? Spreche ich Dinge an? Wie gehe ich mit Kritik um? Und das, wenn jetzt eine Führungskraft gerade denkt, so, was lastet da auf meinen Schultern, dann denke ich, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, das ist tatsächlich Führungsaufgabe und das Thema Kommunikation. Und wenn du jetzt gerade denkst, dann bilde dich da weiter, weil Führung ist einfach weit mehr als den Dienstplan schreiben und keine Ahnung, zu wissen, wann es was zu essen gibt und die Gruppen einzuteilen, sondern Kommunikation, überall, wo ich hinkomme, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist das A und O. Wie sollen wir uns über Ziele vereinbaren? Also ich habe das mal gehabt, vor vielen, vielen Jahren, da war ich, ein Team hatte sich neu aufgestellt, ihr unterbrecht mich, wenn ich zu viel rede, ne? Aber wenn ich dann im
Podcast jemanden einzuladen, der viel spricht.
Nein, ich hatte das mal vor einer, in einem Team, die haben sich gerade neu aufgestellt und dann haben wir Ziele vereinbart, ich weiß gar nicht mehr, mit welchen Methoden, es ist wirklich schon länger her, aber ich habe diese eine Sache noch in Erinnerung. Dann ging die Führungskraft raus, wir hatten gerade die Ziele aufs Flipchart geschrieben und dann guckten sich alle an, so, das machen wir jetzt nicht. Ich war noch im Raum, das machen wir jetzt so nicht. Und die standen da so, warum sagt ihr denn das gerade nicht? Ja, nee, finde ich jetzt nicht. Also es war wirklich, dann kam die Führungskraft rein. Und dann war ich auch wie gehe ich denn jetzt als Trainerin damit um? Dann habe ich aber gedacht, jetzt muss ich mal Vorbild sein, das offen, transparent zu benennen und gleichzeitig natürlich niemanden zu beschämen. Das ist natürlich nicht immer leicht. Und dann haben wir das nochmal besprochen. Und man, also im Prinzip war das gut, dass das da ist, weil Konflikte natürlich total wichtig sind. Und es gut war, dass das auf den Tisch kam und sie das dann angesprochen haben. Ansonsten wäre ich gegangen, es hätte gar nichts gefunden. Also da war einfach so klar, es fehlte, also wir hatten einen Tag für ein neues Team, Vertrauen, Ziele setzen, Führung, Kommunikation, das passt nicht in einen Tag. Punkt. Punkt.
Ja. Ja, absolut, absolut. Und wenn jetzt die, also ich habe mir gerade so vorgestellt, also stellen wir uns mal vor, da kommt jetzt eine Fachkraft zu mir ins Büro als Leitung und die jammert dann, ne? Also die sagt dann so, jetzt bin ich heute schon wieder alleine und ne, meine Kollegin ist nicht da, ich muss hier immer alles aushalten und jetzt steht da auch noch dieses Sommerfest vor der Tür und ne, also so ein bisschen so Jammerton. Und das kommt immer wieder vor bei dieser Fachkraft. Was mache ich denn dann als Leitung? Also wie kann ich dann in dem Moment vielleicht in der direkten Kommunikation, Interaktion Resilienz stärken?
Also ich in der aktuellen Situation, was mir mal geholfen hat, das gebe ich immer Leuten mit, dass sie das auch ins Team mitgeben. So als Tool ist dieses ganz klassische Love it, change it, leave it. Also Opfergestaltern-Modell. Das heißt, ich habe ja immer nur drei Arten, wie ich auf Situationen reagiere. Und auch hier wieder, wenn ich gerade in diesem Jammer und vielleicht in diesem Stressmodus bin, dann kann ich in der Situation zuhören, Verständnis zeigen und dann natürlich so die Person gerade wieder auf eine Ebene bringen, dass sie die Dinge akzeptiert und sagt, Chaka, vielleicht auch nochmal motivieren. Aber motivieren muss ja ne, nochmal den Sinn zeigen. Aber so langfristig gesehen hat mir mal total dieses Opfergestaltermodell geholfen. So dieser Gedanke, es gibt immer nur zwei Arten. Das heißt, Menschen, die sich als Opfer darstellen, damit ist jetzt nicht gemeint, jemandem ist was ganz Schlimmes passiert, sondern Opfer im Sinne von, ach, die da oben machen immer, ach, wenn das Wetter doch nur anders wäre, ach, schon wieder die anderen fahren immer so blöd auf der Autobahn und so weiter und so fort. Also so die alle anderen sind doof, alles immer nur ich und so weiter. Es ist ja kein Wunder. Und dann sind immer Leute, also wir können ja die äußeren Umstände nicht immer beeinflussen. Und dann Menschen, die sagen, okay, die Dinge passieren. Und dann kann ich immer nur mit love it, also nicht, es ist toll, sondern ich akzeptiere die Situation, wie sie ist, change it, was kann ich denn tun, um die Situation oder aber mein Verhältnis zur Situation oder meine Gedanken zur Situation zu ändern oder aber leave it, wie verlasse ich die Situation? Und also tatsächlich habe ich auch schon öfter gedacht, so Fachkräfte, die den ganzen Tag überfordert sind, manchmal ist es auch besser zu gehen. Also ich musste irgendwann am Ende meiner Wohngruppenzeit, nicht weil die Wohngruppe doof war, ich hatte ein tolles Team und so weiter, einfach gehen, weil ich merkte, ich komme mit dem Schichtdienst nicht mehr klar. Ich hatte alles probiert. Ich hatte Matratzen probiert, ich hatte Einschlafgedöns probiert, ich hatte zu Hause Sachen probiert und so weiter. Und eine Sache war, ich bin mit dem Schichtdienst und mit den Schlafsituationen nicht mehr klargekommen. Und ich habe es versucht zu verändern, ich habe es versucht zu akzeptieren und irgendwann musste ich einfach sagen, es geht nicht mehr. Das ist für mich, es macht mich krank auf lange Sicht. Ich habe auch ewig gebraucht, um wieder in so einen Rhythmus reinzukommen und so weiter. Und das muss man halt immer im Kopf haben. Und genau, und wenn man das so im Kopf hat und das so versteht und das auch im Team gemeinsam einführt, dann kann man auch nochmal gut überlegen, also ich hätte jetzt x Beispiele aus Teams. Also ich mache mal eins, wenn ich darf.
Ja, ein exemplarisches.
Genau, ich war mal in der Kita und die haben gesagt, wir haben so viele Eltern, mit denen können wir uns gar nicht mehr unterhalten. Das ist ja doof. Also die schreiben so viel ausländische Sprachen und die haben wir ja gar nicht im Team und so weiter. Und das war gerade so. Die wollten auch gar nicht so jammern, aber es war halt einfach, das war so viel. Die fühlten sich damit total belastet und sagten, boah, das ist jetzt noch extra eine Aufgabe und wir haben auch schon so viel und jetzt haben wir noch die Sprachen und so weiter und so fort. Wie kriegen wir das denn hin? Ich habe keine Idee. So, und dann wenn wir love it, leave it, change it, die hatten dann die Aufgabe, sich eine Situation aus dem Alltag zu überlegen und da mal die drei Punkte anzugucken. Und dann haben wir akzeptieren, okay, es ist so, wie es ist. Ist so, sagt der Berliner. Ne? Oder küt wie et küt, der Göllner. Also die Situation wirklich akzeptieren. Dann change it. Was können wir denn tun? Es gibt verschiedene Apps. Wir können einfach im Jugendamt mal rumfragen. Wir können im Bekanntenkreis rumfragen. Also einfach verschiedene Situationen, wie wir das schaffen können, Dinge vorzuübersetzen, machen, tun. Also muss ich jetzt nicht alles aufhören. Und dann leave it. Dann guckt nämlich an, so, ja, dann nimmt doch einfach keine Eltern mehr auf. Es war natürlich ein bisschen provokant gemeint, ist natürlich. Und dann habe ich gesagt, nee, das wollen wir ja gar nicht. Und ich so, ja, genau, das spielt für euch gar keine Option. Dementsprechend gucken wir jetzt an die Change-It-Option und dann seid ihr nicht mehr in dieser Opferhaltung drin, weil es gibt ja, und dann immer, wenn ihr wieder merkt, das ist viel, das darf auch viel sein, wie geht ihr mit der Situation um, aber ihr habt nur diese drei Optionen. Und ja. Genau, und dann, wenn ich zu jeder Option verschiedene Handlungsmöglichkeiten habe, dann macht mich das selbstwirksam, wie der ja gerade gesagt.
Ich würde ganz gerne auch nochmal auf das Beispiel, was du eben hattest, Lea, mit, ne, schon wieder krank und ich kann jetzt nicht. Das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel für diese Zielorientierung, was Martina vorher gesagt hat. Wenn wir vorher im Team schon besprochen haben, also, ne, da gehört mit dazu das Bild vom Kind, die Haltung zu unserer Arbeit, was ist uns wichtig in der Arbeit, wenn wir dann schon besprochen haben, okay, was sind Sachen, die wir abspecken dürfen, keine, also wenn viele krank sind, dann ist Beziehung das, was unser Schwerpunkt ist an den Tagen oder so, dann entlastet das schon mal ein bisschen. Und dann eben auch die Akzeptanz. Ich benutze da immer ganz gerne die vier A's der Akzeptanz, also annehmen, es ist jetzt so. Und das ist ganz wichtig bei der Akzeptanz, immer dieses, es ist jetzt so. Das heißt nicht, dass wir nicht grundsätzlich an der Situation versuchen können, was zu ändern, aber jetzt in diesem Moment ist es so. Also das erste annehmen, dann abkühlen. Abkühlen im Sinne von, was brauche ich, damit jetzt nicht der Stress so groß ist, weil dann kann ich natürlich nicht den nächsten Schritt machen, der wäre die Analyse. Also was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Können wir in dem Fall Gruppen zusammenlegen? Oder gehen wir alle gemeinsam raus, dass wir das auffangen können? Und dann das vierte A, und das ist immer so ein bisschen geschummelt, ist entweder halt die Aktion, ne, also Aktion, Gruppen zusammenlegen oder die Ablenkung, okay, wir können da jetzt nichts dran machen, dann, was kann ich dann in dem Fall ja in der Regel gemeinsam mit den Kindern machen? Also das heißt, dass man diese Werkzeuge schon vorher kennenlernt im Team und dass dann die Leitung, ne, also es kann trotzdem sein, dass ich komme und sage, oh, ich kann irgendwie gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt machen soll. Und dann kann ich es aber leichter abrufen, wenn wir da im Team schon dran gearbeitet haben. Und da ist eben auch diese Nachhaltigkeit ganz wichtig. Also ne, auch was Martina meinte, klar, ich komme für 1-2 Teamtage vorbei und bringe ganz viel mit und mache ganz viel und das nachher dann aber wirklich im Alltag nachhaltig nachhaltig weiterführen, das ist dann Leitungsaufgabe.
Ja, ja, ja. Was sind denn so, also aus eurer Erfahrung heraus, was sind denn so Parameter, die Teams wirklich ins Wanken bringen? Und was sind Parameter, die Teams krisenfest machen? Also, wir haben jetzt schon einiges besprochen, ne? Also Kommunikation und so weiter, aber vielleicht gibt es nochmal ein paar Elemente. Also was ist das, was erstmal so ganz schön ins Wanken bringen kann, ne? Außer vielleicht die Rahmenbedingungen, die wir gerade besprochen
haben. Naja, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Rahmenbedingungen tatsächlich. Komischerweise sind mir die gerade eingefallen. Ja. Ich versuche gerade nochmal, also Rahmenbedingungen ist total klar, wobei ich glaube tatsächlich auch, also selbst wenn zum Beispiel Stellen nicht besetzt sind und wenn ich dann das, was jetzt gerade nochmal gekommen ist, vorher schon das überlegt habe und was kann ich abspecken, hatte ich letztens auch mal in einem Team, dann haben die kein Portfolio gemacht, weil die einfach sich nachts hingesetzt hätten und das Portfolio gemacht. Und dann haben wir da bearbeitet, nein, das macht ihr nicht, sondern ihr achtet, also so, ne, achtet auf eure Gesundheit. Also das habe ich natürlich nicht so gesagt, das haben wir gemeinsam erarbeitet, keine Sorge. Und da einfach auch nochmal die Grenzen gezogen. Natürlich, was Teams in Wanken bringt, sind auch pädagogische Unterschiedlichkeiten. Also ein Bild vom Kind habe ich ja gerade gesagt. Morgenkreis, was hatte ich letztens in dem Team? Morgenkreis ja oder Morgenkreis nein? Und mit Morgenkreis ja und Morgenkreis nein spielt ja, es geht ja nicht um den Morgenkreis, sondern um die Haltung, die dahinter kommt, die Werte. Also da sind wir wieder bei diesem Thema Werte, dass man da tatsächlich gucken muss. Partizipation, lasse ich das Kind teilnehmen. Was bedeutet Partizipation? Partizipation ist mehr als, ich frage das Kind, ob es Nudeln oder Pommes möchte oder solche Geschichten. Ich mache ja das Thema Elterngespräche und wenn ich dann immer anbringe, dass man auch die Kinder in Elterngespräche mit einbeziehen könnte, dann ist das ganz, ganz erstmal so ein Wertethema, das dahinter steckt. Und wie man das machen kann. Also so pädagogische Leitthemen, pädagogische Werte, die dahinter sitzen. Und das äußert sich dann ja oft in der Kommunikation und in der Beziehung zueinander. Gruppe A redet nicht mehr mit Gruppe B, weil Gruppe A macht den Morgenkreis und Gruppe B sagt aber, nee, der Morgenkreis ist doof. Also die haben sich dann auch gefunden miteinander. Und das ist übrigens, kleiner Side, übrigens auch so ein Ding, warum ich denke, dass Teamentwicklung nicht nur sein sollte, wir gehen einmal im Jahr bowlen oder wir machen eine schöne Aktion miteinander, nichts dagegen. Aber dann sitzen wieder nur Sabine, Leonie und Steffi nebeneinander, die sich eh mögen und miteinander können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Teamentwicklung machen und gemeinsam schauen. Genau. Mhm. Habe ich was vergessen, Daniela? Also pädagogische Leitbilder, Beziehung zueinander und ja, Rahmenbedingungen.
Nee, würde ich auch so unterschreiben.
Ja, also ich finde auch, das sind auf jeden Fall Themen, die ich auch sehe, dass momentan so ein starker Umschwung oder schon seit einigen Jahren jetzt auch ein starker Umschwung stattfindet, wie Pädagogik gelebt werden möchte. Und dass das ganz viele Teams unglaublich ins Wanken bringt, weil so eine Unsicherheit entsteht von, ja, vielleicht früher war es eher so, da waren wir uns mehr einig, dass wir den Weg gemeinsam gehen. So. Und jetzt gibt es so viele Ansichten und so viele Vorstellungen und so viele unterschiedliche, ja, Sichten auf Situationen, dass das ganz schön konfliktreich sein kann. Ne? Und dass das auch wirklich, also das ist zumindest das, was ich viel mitkriege, dass dann viele sagen, dass ich kann da nicht mehr bleiben oder ich kann nicht mehr, dass mir geht, die Rahmenbedingungen sind gar nicht so schlimm für mich, sondern eher dieses, ich kämpfe die ganze Zeit gegen Windmühlen, weil ich so sehr versuche, meinen Werten treu zu bleiben, das aber nicht geht oder so. Ne? Ich glaube, das bringt wirklich viele Teams gerade sehr ins Wanken, ne? Wo dann auch solche Gruppchen entstehen und Mauern und ne und ja.
Ja, und das ist aber, also ich habe ja studiert von, Achtung, 95 bis 2000. Ewig her. Und da habe ich Pädagogik der frühen Kindheit studiert. Und ich habe natürlich noch was ganz anderes gelernt, als was heute da ist. Oder Themen kamen gar nicht vor. So wie Resilienz, das ist ja damals erst in die Forschung gekommen. So. Und dann bin ich ja irgendwie in die Intensivpädagogik gelandet und habe mich auch mit anderen Themen beschäftigt. Also psychische Erkrankungen. Es ist natürlich auch nochmal eine, also musste nochmal ganz anders die Sichtweise aufs Kind und Jugendliche. Dann ist ja erst, Gott, das ist jetzt so ein bisschen wie Oma erzählt vom und so weiter. ist ja in die Kinderrechtskonvention, die sind ja erst rausgekommen Anfang der 2000er. Also all solche Geschichten, was bedeutet Partizipation? Und ich meine aber, ich habe mich immer damit beschäftigt. Und wenn ich heute in Teams bin und mir Leute sagen, ich habe seit 30 Jahren keine Fortbildung gemacht, seitdem denke ich, das kann nicht sein. Liebe Führungskräfte, liebe Träger, das kann nicht sein. Als ich dann 2015 wieder in den frühen Kindheitsbereich, da musste ich erstmal total nachlernen an Konzepten und habe mich mit Kollegen unterhalten, habe weiter Fortbildungen gemacht und so weiter und so fort, um da überhaupt das Verständnis dafür zu haben, um selber nochmal zu schauen, was bedeutet das denn? Und das ist zum Beispiel, also deshalb auch ja in der Teamresilienz das Thema Kompetenz. Also das ist ja das, was du gerade ansprichst. Und Kompetenz heißt ja nicht, wir haben jetzt alle auf einmal den BO-Blick. Punkt. So. Sondern das heißt aber ja, ich beschäftige mich mit meinen Werten, mit meinen Themen, mit gesellschaftlichen Themen. Also als Erzieher bin ich einfach an Puls der Zeit und Kindheit wandelt sich durch die Gesellschaft, die sich wandelt. Das ist ja nicht irgendwie unabhängig voneinander und deshalb braucht es eben auch dieses Lernen, Entwicklung und diese Kompetenz. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt, wir haben so Akzeptanz und so weiter rausgestellt, aber natürlich ist das ein total wichtiger Punkt, auch mal, weiß ich nicht, einmal im Jahr einen Teamtag nicht nur fürs Team und einmal für pädagogische Themen zu machen.
So. Mindestens.
Ja, also es ist immer so mindestens, ja. Und das kommt ja, wenn man jetzt so auf Trägersicht denkt, den Träger viel, viel, viel weniger Geld, also kostet ja viel weniger, weil das Thema sind ja oft die Finanzen und so weiter. Aber was ja passiert, ist, dass das Team viel besser miteinander arbeitet, die Mitarbeitenden zufrieden sind, bedeutet ja nicht, es geht mal jemand, Menschen wollen sich weiterentwickeln, mal sich selbstständig machen, in eine andere Kita gehen, in einen anderen Bereich gehen, was auch immer, ist ja normal. Aber das ist so viel finanziell günstiger und ich verstehe es manchmal auch nicht, weil jede Forschung der Welt, also wenn wir jetzt mal auf wissenschaftliche Forschung gehen, ich habe in letzter Zeit so viel da mich mal mit beschäftigt, die sagt, Leute, das ist günstiger, so, das sind die Kosten, die entstehen.
Ja, total. Ja, ja, das ist Prävention zu Konflikten und wie, also auch, dass es allen besser geht, ne, also dem Team, den Kindern, alles, ja genau, weniger Fluktuation und so weiter. Ne? Woran erkenne ich denn jetzt als Führungskraft, wie resilient ein Team ist? Also woran erkennt man das, an welchem Punkt?
Also ich habe ja diesen Resilienztest zum Thema Team, da sind natürlich zu jedem Punkt verschiedene Faktoren, die ich mir anschauen kann. Also habe ich das Empfinden, also und das ist natürlich aber als Führungskraft dann auch nur mein Empfinden. Ich finde das immer toll, wenn Führungskräfte sagen oder nur so anfangen zu denken, wie sieht denn wohl mein Team das? genau. Also ne, haben wir ein gemeinsames Ziel? Werden Dinge kritisch miteinander angesprochen? Geben wir uns Feedback? Werden Konflikte verheimlicht? Also oder werden Dinge einfach verheimlicht? Bilden die Menschen sich fort? Haben die Lust, sich weiterzubilden? Haben wir ein Leitbild? Haben wir ein Leitbild, das wir gemeinsam leben und vielleicht auch entwickelt haben? Oder liegt das in der Schublade und ist seit 2005 nicht mehr rausgeholt worden und daran gearbeitet worden und man teilt das irgendwie in den Mitarbeiterordner aus oder sowas in der Art. Also so, das sind ja so Dinge. Dann das, was Daniela beschrieben hat, diese Akzeptanz, also diese Jammerkultur, ist so eine Jammerkultur. Sitzen alle in den Team-Meeting und keiner hört zu und am Ende gehen alle raus und es wird eh gar nichts umgesetzt. Solche Geschichten gehören einfach dazu.
Vielleicht auch noch, wie gehen die Teammitglieder miteinander um? Also gibt's da auch Beziehungen, nicht nur zu den Kindern, sondern na, wenn dann wirklich mal Not am Mann ist und ich so, oh Mensch, dir geht's schlecht, komm, ich guck irgendwie, wie ich dich unterstützen kann, auch über die Gruppen hinaus, ne? Nicht nur mit meiner Gruppenkollegin. Das finde ich ist auch immer noch ein gutes Zeichen. Und wenn Eigeninitiative kommt, wenn ich das Gefühl habe, also ich darf Eigeninitiative zeigen, das ist ja schon mal gut. Und ich habe auch einfach die Kapazitäten, um noch irgendwie was anzustoßen. Das finde ich jetzt auch immer noch ein gutes Zeichen, dass das Team da momentan gut aufgestellt ist.
Ja, und dass man nicht das Gefühl hat, sich so frustriert zu werden, ne, wenn man irgendwie was Neues mit einbringen möchte. Weil wenn ich da die Erfahrung mache, oh, das bringt ja eh nichts oder das stößt eh nur auf taube Ohren, dann lasse ich das auch sein. Ja. Ja.
Gibt so einen schönen Comic und bei Kindern wird man sofort nicken, aber es geht natürlich auch für Erwachsene. Da steht eine Führungskraft vor mehreren Menschen und eine Vase ist runtergefallen und fragt, wer war es das? Und alle stehen so. Und dann im zweiten Bild steht eine Führungskraft und die Vase ist runtergefallen und jemand sagt, ich war's. Und von Kindern ist es so eine total natürliche Ding, dass man das fördert in der Gruppe idealerweise. Und das aber eben auch im Team zu fördern, dass man sagen kann, Mist, mir ist da irgendwie was so richtig Doofes passiert. Das Elterngespräch, ey, ehrlich gesagt, ich habe das voll verhauen und ich bin nicht zufrieden mit mir. Wie kriegen wir die Kugeln jetzt vom Eis vielleicht? Also solche Geschichten, das kann ja passieren. Aus verschiedensten Gründen oder aber mit den Eltern komme ich gar nicht klar. Also all solche Geschichten spielen da ja eine Rolle.
Ja, besonders jetzt in Zeiten des institutionellen Kinderschutzes, Kinderschutzkonzepte, ne? Wie gehe ich damit um? Ich finde, das gibt so eine Bandbreite, ne? Also manche, die wirklich sagen, hey, es geht hier um Fehlerkultur, wir wollen miteinander lernen, wir wollen aufschreiben und dokumentieren, wenn uns Dinge passieren, damit wir uns entwickeln können. Ne? Also da gibt es ja ganz, ganz große Unterschiede, wie man damit umgeht, wenn sowas passiert. Ne? Wenn dass jemand sagt, hey, ich kann gerade nicht mehr, ich bin gerade übergriffig geworden, so, oder ist es eine pure Scham? Eigentlich zeigt jeder nur mit dem Finger aufeinander. Ne? Also ich finde, daran kann man echt viel erkennen, ja.
Und ich würde ganz gern da auch nochmal, ich habe jetzt ja so viel zur Führungskraft gesagt und ich finde, es ist aber auch natürlich eine Verantwortung einer jeden einzelnen Person. Also ich werde das nie vergessen, als ich das erste Mal, und dann ist mir das noch mehrmals passiert, manchmal mache ich am Anfang von Team-Coachings, dass ich sage, so nehmt euch mal eine Moderationskarte, ich stelle jetzt mal 3 Fragen und ihr schreibt euch mal Gedanken dazu auf und dann gucken wir mal laut. Und dann stelle ich als erstes die Frage, was wünschst du dir heute von deinen Kollegen? Und dann sitzen alle und schreiben, hören gar nicht auf. Und dann stelle ich als zweites die Frage, was bist du denn heute bereit einzubringen? Und dann gucken mich alle an und sagen, ich? Und genau da ist ja so ein Knackpunkt. Ja, von den anderen erwarte ich. Und was mache ich denn? Eigentlich müsste natürlich genau das, was ich bei den anderen geschrieben habe, ich bin heute ehrlich, ich bin heute offen, ich so müsste ja genau das Gleiche kommen. Ich war mal in einem Team, die hatten ein Jahr vorher auch eine Fortbildung und da hatten die sich schon Supervision gewünscht und das ging dann irgendwie nicht sofort, weil Gelder städtisch freigegeben werden mussten. Und dann gab es wieder eine Teamfortbildung und dann kam da raus, eigentlich hätten wir uns das ja gewünscht. Und dann sagte die Teamleitung total zu Recht, naja, wir haben das letztes Jahr besprochen, ihr habt dann gesagt, wir warten nochmal. Natürlich kann man jetzt sagen, die Teamleitung hat da nicht nochmal gefragt, aber es ist auch keiner von den Mitarbeitenden, wo der Wunsch noch herrschte, auf die Teamleitung zugekommen und hat gesagt, ey, wir würden total gerne, anstatt jetzt hier eine Teamentwicklung 2 Tage, lass uns das Geld mal lieber für Supervision nehmen. Oh. Und also es ist ja immer so diese beiden Sichtweisen und irgendwas muss die abgehalten haben. Und das eine ist, ich glaube gar nicht so, dass es an der Teamleitung hängt, meine ich, weiß ich nicht so genau, aber irgendwas muss sie abgehalten haben und da sich auch den Ruck zu geben, ich habe die Verantwortung und kann was tun und darf auch.
Ja. Ja, das ist ja ein spannendes Tool, was du da erzählt hast mit dem Aufschreiben. Vielleicht gibt es noch so andere, so Kniffe, so kleine, so Lieblingsübungen oder Tools, die man in Workshops oder halt auch vielleicht in Teamsitzungen machen kann. Kannst du da mit uns ein paar teilen?
Also eins habe ich ja schon genannt, ist so dieses Opfergestalter, nur noch mal so zur Übersicht, ist wirklich so dieses Opfergestalter-Modell. Wenn das jetzt zu schnell ging, kann man auch eine Menge im Netz zu finden, definitiv. Ich liebe ja diese Team-, also Energiefassübung sowohl für einen selber als auch für das Team. Das heißt, das klingt total banal und es bringt Leuten aber meistens echt nochmal was, sich das so als Gedanken zu übernehmen. Also das Energiefass, wir haben alle ein Fass, das ist gefüllt und dann überlege ich, was ist es, was mir Energie raubt? Kann man wunderbar mit den Love it, leave it, change it verbinden. Und dann aber, was brauche ich denn? Also wie voll ist mein Fass? Und was brauche ich denn, um das Energiefass zu füllen? Und da könnte ja sowas bei sein. Ich brauche Unterstützung, ich brauche die 4 A's, ich brauche kleine Techniken, sowas wie Eli, einatmen, lächeln, innehalten, bevor ich reagiere. Also solche Dinge. Ich brauche da nochmal so ein paar Tools. Und das Gleiche kann ich natürlich auch mit dem Team machen. Das heißt, ich gucke mit dem Team, wie voll ist unser Teamfass, wie viel Energie ist da, was raubt uns momentan und was brauchen wir im Team, um das Energiefass wieder zu füllen. Also auch da kann man ja mal einfach gemeinsam hinschauen. Genau, dann habe ich noch so kleine Tools, wie es auch mal Leute toll finden, ist dieses, wie eben gerade gesagt, diese Eli einatmen, lächeln, innehalten. Genau, das ist auch nochmal ein Punkt. Dann diese klassischen Kommunikationstools, weil das ist ja auch oft so eine Frage, wie sage ich denn die Dinge? Und manchmal helfen uns ja die Tools, um überhaupt mal so ein Leitfaden. Natürlich gehört auch Mut und Zutrauen und Vertrauen dazu. Und da liebe ich diese Sag-es-Methode, also Situation, liebe ich noch mehr als Ich-Botschaften, ne? Weil Sag, also ist natürlich an Ich-Botschaften angelehnt, weil ich beschreibe die Situation, Mama, du bist die letzten 3 Tage, 30 Minuten zu spät zum Dienst gekommen. Ich beschreibe die Auswirkungen, das heißt, ich musste ja morgens alles alleine rödeln und konnte gar nicht mit den Eltern sprechen, so wie ich wollte. Dann mein Gefühl, das irritiert mich, weil ich kenne dich gar nicht so oder keine Ahnung, ärgert mich. Und dann erfragen, wie die andere Person die Situation sieht. Also wie kommt denn das so? Ja, oder was ist denn passiert oder was auch immer. Und dann Schlussfolgerung ziehen, letztendlich einen Wunsch, eine Bitte und vielleicht auch eine Forderung, können wir mal unterscheiden. Genau, also so ein Tool. Und für Vertrauenaufbau, manchmal, es gibt so Team-Talk-Karten, Talkbox heißt das. Einfach mal googeln, da sind so wunderschöne Fragen mit bei, die überhaupt nichts mit beruflichem Kontext zu tun haben, sondern das sind einfach, aus dem letzten Team ist mir noch hängen geblieben, da war die Frage, was verbindest du mit Erbsensuppe? Das ist total absurde, von der kam Geschichte zutage, total interessant. Und dann haben wir wirklich nach einer Stunde mal aufgehört und dann, ja, das war total toll. Jetzt habe ich mal echt, die haben schon Jahre zusammen, ich habe Sachen erfahren, die habe ich noch nie erfahren. Manchmal mache ich auch nur am Anfang der Teamcoaching, also so zum Thema Vertrauen, und jeder erzählt mal eine Sache, die die anderen noch nicht von mir wissen. Und dann, die anderen wissen doch alles von mir. Und auch da kamen schon Geschichten. So, hat eine mal gesagt. Und damit ihr es wisst, ich trenne nicht den Müll. genau, und dann kam eine Diskussion über Mülltrennen. Eine hatte mal bei Mick Jagger gearbeitet und so weiter und so fort. Also einfach wirklich witzige Geschichten, die man dann so hat und die dann eigentlich auch immer im Laufe des Tages immer wieder aufploppen. Und ein Gedanke noch zum Thema Feedback geben. Das Ding ist ja, dass Stärken auch bei Erwachsenen so viel mehr bringt und sich auf Ressourcen orientieren. Und da gibt es ein paar ganz tolle Feedback-Tools, wo es wirklich darum geht, stärkenorientiert, so positive Psychologie mäßig, sich Feedback zu geben und nicht zu gucken, hey, du hast ja gestern schon wieder nicht den Tisch abgeräumt, du hast ja schon wieder das nicht gemacht und so weiter und so fort, sondern stärkenorientiert aneinander.
Wie mache ich das denn? Also wenn jetzt die eben immer, also schon wieder nicht den Tisch abgeräumt hat, wie kann ich denn dann mich auf die Stärken fokussieren?
Na, ich glaube, das Wichtige ist auch hier wieder allgemein ressourcenorientiert zu gucken oder im Blick, also wir wissen ja, in Konflikten ist der Blick ja so sozialer Autismus und so weiter. Das heißt, wir sehen nur, die räumen nie den Tisch ab und kenn ich doch. Und überhaupt, wie sieht's bei der in der Gruppe aus? Ja, kein Wunder. Und das stapelt sich dann ja so hoch. Und wenn ich aber in Momenten, in denen noch keine Krise da ist, ressourcenorientiert gucke, warme Dusche mäßig oder es gibt auch Tools dafür und so weiter, dann schaffe, okay, die räumt jetzt nicht den Tisch ab, ich spreche das jetzt an, sag es, ja, so bla bla bla, ich sage das. Und ich habe aber im Kopf, dafür macht sie das, dafür hat sie diese Stärke, dafür ist das, ist sie so kreativ, ja, die vergisst das einfach mal, weil die schusselig ist und dafür sind ihre Sommerfeste die besten. Das vergesse ich aber. Und wenn ich wirklich, ich denke mir immer, wenn ich wirklich bei niemandem oder bei einer Person null Stärken finde, weiß ich auch nicht, ob die dann so richtig im Job ist. Also es kann ja eigentlich nicht sein.
Ja, das spüren ja Menschen. Ne? Also Menschen spüren ja, ob wir auch etwas an ihnen schätzen oder wie wir auf die Person zugehen. Das macht echt immer einen totalen Unterschied, weil dann ist auch meistens etwas ansprechen gut möglich, ne? Wenn ich diese Person auch auf einer Ebene in mir drin schätze. So, ne?
Ja, total.
Ja.
Kannst du vielleicht darf ich noch drei Tools ergänzen,
ja, gerne,
die ich gerne weitergebe. Und zwar einmal ist es jegliche Form von ich sehe dich, also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Methoden. Es sind unterschiedliche Kugeln im Umlauf und ich darf aber nicht mehr als drei Kugeln haben. Und wenn ich eine vierte kriege, also eine Kugel im Sinne von jemand ist was Positives aufgefallen, hat gesagt, das hast du gut gemacht, das hat mir gut gefallen, das hat mir geholfen. Also dass im Team dann versucht werden, diese Kugeln immer wieder zu verteilen oder auch einfach so kleine Karten ausliegen, ne, wo man draufsteht, danke, dass du mich gesehen hast, danke, dass du mir geholfen hast. Da muss ich gar nicht groß was machen, sondern kann die Karte einfach ins Fach oder wie auch immer tun, um. Das ist so ein bisschen wie vorhin bei der Dankbarkeit, um sich da so ein bisschen zu konditionieren, dass ich sehe, und jetzt sie macht dies und er macht das und ich wurde auch mal gesehen, dass ich das gemacht habe. Das finde ich immer sehr schön, und dann tatsächlich auch die Teamsitzung nutzen, dass man zum Beispiel sagt, jeder ist mal dran, die ersten 5 Minuten zu gestalten. Und dann, wie du möchtest. Ich möchte gleich ein Lied singen. Ich bringe einen Kuchen mit. Ich mache einen besonderen Tee. Ich habe eine Entspannungsübung oder ne, solche Eisbrecherfragen. Also, dass jedes Teammitglied da mal was mitbringen kann und alles ist in Ordnung. Mhm. Und die Teamsitzung eben auch zu nutzen, dass, also ich hoffe ja immer, dass die interaktiv gestaltet sind und jeder da auch mal mitarbeiten darf. Und wenn es dann darum geht, vielleicht in Gruppen zu arbeiten, die explizit auslosen, damit ich eben nicht immer die drei sind sowieso immer zusammen und die, sondern damit man dann eben auch mal mit anderen in Kontakt kommt und sich austauschen kann zum Thema. Und das Dritte, was ich super gerne mache, sind Glücksmomente teilen, dass jeder Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter auf kleine Post-its Glücksmomente schreibt, die er oder sie im Arbeitsalltag hat. Und das kann sein, dass ein Kind sich gefreut hat, mit mich zu sehen. Das kann sein, dass eine Kollegin mir geholfen hat oder ganz unterschiedlich. Dann dürfen sie sich die erstmal erzählen und dann ist schon lauter Lächeln auf den Gesichtern. Dann weiß ich, oh ja, das, Und dann ist der nächste Schritt aber zu gucken, okay, und wie schaffen wir das, solche Glücksmomente mehr zu etablieren bei uns im Alltag? Und dann kann es tatsächlich sein, wenn ich morgens in die Einrichtung gehe, dann gehe ich mal bei Lea und Martina vorbei und sage guten Morgen, weil die das freut. Oder eben, wenn ich sage, die Beziehungsarbeit mit dem Kind war total toll, dann versuche ich mehr Raum zu schaffen für Beziehungsarbeiten. Das ist auch immer nochmal ganz viel, also erstmal diese schönen Momente und dann aber eben, okay, und was ist denn jetzt meine Stellschraube? Selbstwirksamkeit. Was kann ich selber jetzt tun, damit entweder ich mehr solcher Momente habe oder eben auch die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch was, das sage ich immer, hängt euch das in den Mitarbeiterraum oder wo auch immer, damit ihr regelmäßig drauf gucken könnt. Was häufig, natürlich auch nicht immer, aber was häufig auch nachhaltig die eine oder andere Veränderung bringt.
Ja. Ja, das tut uns allen Menschen gut, ne? Also so gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Das sind ja einfach psychische Grundbedürfnisse. Martina, magst du noch ein Beispiel aus der Praxis mit uns teilen? So jetzt Richtung Ende des Gesprächs, vielleicht nochmal das so ein bisschen zusammenzuschnüren. Vielleicht ein Erfolgsbeispiel, wo ein Team wirklich den Weg der Resilienz gegangen ist und wie das Team resilienter geworden ist.
Ich bin gerade als Beispiel gesagt, das war ich gerade bei einem Führungskräftetraining, darf ich das vielleicht auch teilen, auch wenn das jetzt nicht ganz direkt ist. Es ist natürlich ein Führungsteam in diesem Moment gewesen und da war eben das Ziel, dass die Führungskräfte erstmal wissen, was ist Teamresilienz, was gehört dazu, aber eben auch gucken können, wie resilient ist mein Team. Und genau, und das haben wir an einem Tag erarbeitet und das Ding war natürlich, und das fand ich so toll von den Einrichtungsleitungen der Geschäftsführung, dass sie das weitergeben und die haben dann halt gemerkt, der eine Tag reicht nicht aus. Ja, also muss man halt ganz klar sagen, das heißt, das war dann auch natürlich Theorie, man muss erstmal gucken, man muss reflektieren, natürlich auch in den Austausch gehen. Was ich ganz großartig fand, dann haben wir relativ zeitnah einen zweiten Tag vereinbart und sind richtig methodisch eingestiegen. Und dann hatte eine Teilnehmerin mir zum Beispiel schon erzählt, sie kommt natürlich auch immer auf das Team ab, ich habe mit dem Team schon diese und jene Übungen gemacht und habe schon, also das war zum Beispiel das Teamfass, also sie hatte so kleinere Übungen gemacht, das Teamfass, aber ich kann ja auch das Teamschiff machen, um einfach mal die Teamkonstellationen, das Team war schon weiter und genau, und sie sagte, ich habe schon die und die und die Übungen gemacht und ich merke, dass wir in unserem Team anfangen, sensibler, also es sind ja immer keine Wunder, da muss man ja auch nochmal, sensibler miteinander umzugehen und einfach zu schauen, weil einfach so Dinge, die unter der Wasseroberfläche waren, so langsam hochkommen und dass wir die uns genauer anschauen. Und die haben dann tatsächlich am Ende mit ihren unterschiedlichen Teams, und es waren natürlich, die einen waren so weit, dass sie arbeiten, die anderen waren so weit, dass sie erstmal gucken, wo steht denn das Team, die nächsten, die hatten gerade einen Veränderungsprozess und konnten überhaupt jetzt die Dinge gar nicht reinbringen, die wollten immer so, und dann haben wir da einfach nochmal geguckt, was ist der nächste Schritt. Und da sind wirklich alle mit einem ganz konkreten Schritt. Also die einen haben gesagt, wir begleiten jetzt den Teamprozess mit den und den Dingen. Die anderen, was können wir denn machen, um die Leute durch die Veränderung zu bringen. Die dritten, ich arbeite jetzt mit dem Team und erstmal gucken, wo stehen wir und so weiter und so fort rausgegangen. Und da bin ich wirklich aus einem Seminar rausgekommen und habe gedacht, und auch hier, für die Umsetzung sind die Menschen immer selber verantwortlich. Wir haben einen langen Transferprozess gemacht und dass da wirklich in der Einrichtung eine Kultur entsteht. Also es hat sehr, sehr hilfreich empfunden für die, also für die Team. Also wie gesagt, geht ja ganz viel über die Führung.
Genau. Ja. Das hat sich dann auch für dich wirksam angefühlt in dem
Moment. Naja, das, in dem Moment bin ich wirklich als Trainerin rausgekommen. Aber ich habe auch mal ein Team begleitet, um jetzt nochmal ein Team über eine lange Zeit. Die hatten immer wieder einen Leitungswechsel und da war lange, die wollten immer was verändern. Und ich habe aber gemerkt, das geht gar nicht, weil die keine Leitung haben. Und ich habe dann immer versucht, die so ein bisschen zu dämmen, weil ich wusste, wenn eine neue Leitung kommt, dann passieren wieder so viele Dinge. Und so ein bisschen war das tatsächlich ein Dreivierteljahr über Wasser halten. Ja. Also ich fand das großartig, weil die sind nicht gegangen, sondern das war immer wieder, die haben sich stärken lassen, die waren motiviert. Und es war ein Dreivierteljahr über Wasser halten. Also wir hatten erst was entworfen, dann ist die Leitung gegangen, haben was über Wasser halten. Und dann ist eine neue Leitung gekommen. Und dann haben wir tatsächlich Kommunikationstools gleich eingebaut. Und dann haben wirklich die am Ende gesagt, ja, das war jetzt gut, jetzt haben wir Tools und jetzt können wir die Dinge angehen. Und dann bin ich ja auch froh, wenn ich gehen kann. Ich finde es ja immer ganz schrecklich, wenn ich jahrelang in einem Team bin und sich da nichts tut. Ich bin dann gegangen und gedacht, gut. Ja. Und alle haben, also man merkt dann ja schon, mit welchem Gefühl man geht.
Ja, ja, manchmal ist man froh, dass man raus ist, ne? Und manchmal vielleicht auch stolz.
Mit so einem guten Gefühl, genau, das war definitiv da der Fall. Und das aber auch nochmal, ein Teamprozess ist nie so oder so, sondern war hier so, dann wieder so, dann wieder eine ganze Zeit hier und dann ging es wieder nach oben. Es sind halt einfach Kurven, es sind halt einfach Krisen.
Ja, ja. Okay, Martina, zum Ende, gibt es noch irgendwie ein Buch, eine Haltung, ein Zitat, irgendwas, was dich so in deiner Arbeit begleitet, was du gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ich habe zwei Dinge mitgebracht. Ich schaue gerade so, weil ich ein bisschen vorbereitet bin. Könnt ihr das sehen? Ist jetzt falsch rum von der Brigitte Heffenkofer, das zum Thema Teamresilienz. Da sind ganz viele Tools drin, aber auch die Theorie. So, da kann man ziemlich gut nachschauen. Und dann ist ein Buch, das ich liebe, weil es geht um Kommunikation. Resilienz von Miriam Pries. Genau, da geht es auch nochmal darum, wie wichtig der Dialog, also was Dialog tatsächlich ist und wie wichtig der Dialog ist, um resilient zu bleiben und für sich selber zu sorgen und gesund zu bleiben. Die ist Ärztin, das heißt, sie hat so diese medizinische Sicht und Menschen kommen zu ihr in die Klinik, Burnout-Klinik und das fand ich nochmal einfach auch aus dieser Perspektive nochmal sehr spannend. Mhm.
Ja. Ja, vielen Dank, Martina, dass du da warst und uns so viel mitgegeben hast. Auch Daniela, vielen Dank. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDICO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDICO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von weiter wachsen als Kita-Fachkraft.